Moin, moin. Nee, also so geht das nicht hier. Drei Leute sagen mir guten Morgen. Nein, nein. Also nochmal, guten Morgen. Morgen. Fast wie in der Schule, gell? Ich weiß, ist okay. Gut. Nee, ich wollte nur mal wissen, ob ihr wach seid, ne? Wir haben gerade so viel gehört, das so besonders hervorgehoben, was Gott alles so für uns getan hat. Im Abendmahl feiern wir das und jetzt Ostern feiern wir das wieder. Und was wir dabei besonders immer wieder betonen ist, dass Jesus ja für uns gestorben ist. Und Ostern ist er dann nochmal auferstanden. Schön. Aber ich glaube, wenn wir unseren Fokus nur darauf richten, dann verpassen wir was. Wir verpassen nämlich das Warum, das Wozu. Wenn wir nur bei dem Kreuz stehen bleiben, verpassen wir eigentlich das Wozu. Es gibt einen Satz im Hebräerbrief, da heißt es, dass Jesus um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Das heißt, Jesus hatte nicht das Kreuz alleine im Fokus, sondern er hat sich auf diesen grauenvollen Weg eingelassen, weil er etwas gesehen hat, was dahinter war. Das heißt, um der vor ihm liegenden Freude willen. Er hat was gesehen und das, was er gesehen hat, hat Freude in ihm ausgelöst und das hat ihm die Kraft gegeben, sich auch auf diesen grausamen Weg einzulassen. So, was war das? Jesus ist nicht einfach nur für uns gestorben im Sinne von, dass er allein die Sünde auf sich genommen hat und auferstanden ist, sondern er hat uns mit Gott versöhnt. Das ist doch das Entscheidende. Das ist die Freude, die er erlebt hat. Er hat gesehen, Versöhnung ist möglich. Was er für uns getan hat, ist nicht einfach nur am Kreuz zu sterben, sondern was er getan hat, er hat uns mit Gott versöhnt. Und dass es von fortan nichts mehr geben kann, was ein Mensch von Gott und von seiner leidenschaftlichen Liebe trennen kann. Versöhnung ist das Schlüsselwort. Ostern ist das Fest der Versöhnung. Es geht um Versöhnung. Es geht nicht nur um einen Tod. Es geht nicht nur darum, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, sondern es geht um Versöhnung. Das ist das Ziel, das ist das, wozu Jesus das überhaupt gemacht hat. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist wichtig, wenn wir in die Kraft dieses Kreuzes hineinkommen wollen in unser Leben. Wenn wir in die Kraft und in die Dynamik hineinkommen wollen, von dem Paulus spricht. Paulus sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Kraft denen, die glauben. Denen, die es verstehen, die es erfahren. Nämlich was für eine Kraft? Die Kraft der Versöhnung. Und die Kraft der Versöhnung ist es, durch die Dinge verändert werden auf diesem Planeten. Und dieser Planet braucht so dringend diese Kraft der Versöhnung. Es ist die Kraft der Versöhnung, die Heilung bringt. Es ist die Kraft der Versöhnung, die Dinge zusammenfügt, die zusammengehören. Es ist die Kraft der Versöhnung, durch die Menschen verändert werden. Und von Gott veränderte Menschen verändern diese Welt. Mein Fokus heute Morgen ist, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und das kannst du jetzt mal so deuten, emotional, wie du willst. Du kannst es frech und provokativ deuten oder du kannst einfach nur neugierig sein. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Vielleicht hast du das schon mal gehört, dass, wo du mal vielleicht ein bisschen frech und aufdringlich warst und dass jemand zu dir gesagt hat, hör mal zu, jetzt reiß dich mal zusammen, was glaubst du eigentlich, wer du bist? So könnte man das verstehen. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und ich möchte uns auf ein paar Gedanken da mitnehmen. Es geht um Erneuerung. Das ist ein Thema, mit dem wir uns im Moment wieder mal so beschäftigen. Und Dazu gibt es eine Erklärung im Römerbrief Kapitel 12. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Richtet nicht euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Es geht um Denken, die Art und Weise, wie wir denken. Zum Beispiel sagt ja Jesus, du, wenn du etwas haben willst, dann musst du es zuerst geben. Ja, gibt so einen interessanten Satz, da sagt Jesus, was du möchtest, dass dir die Leute tun, das tu du ihnen. Er dreht einfach das ganze Denken, das normale Denken von Menschen auf den Kopf. Er sagt, wenn du etwas haben willst, wenn du etwas erleben willst, dann reicht das nicht, einfach nur dir das zu wünschen. Und wir kennen das alle, diese Enttäuschung, wir haben etwas erwartet. Gerade wenn Menschen miteinander unterwegs sind, sind wir ganz schnell dabei mit verschiedenen Erwartungen. Und dann gibt es Enttäuschungen, weil die Erwartung nicht erfüllt wird. Wenn wir aber dieses Prinzip verstehen, ich kann nur etwas erwarten, wenn ich es gegeben habe, was ich erwarte. Was ihr wollt, dass euch die Leute tun. So, wenn du wünschst, dass dir jemand mit Respekt und Wertschätzung begegnet, mit Anerkennung, was ist, was du tust, um das zu bekommen? Genau das, du tust es. Du begegnest anderen Leuten mit Wertschätzung und Respekt und Anerkennung. So, Jesus dreht irgendwie alles rum. Jesus sagt, wenn du haben willst, musst du geben. Wir haben uns mal so einen Spruch formuliert, haben wir gesagt, wir geben nicht, weil wir haben, sondern wir haben, weil wir geben. Das ist ein anderes Denken. Er sagt zum Beispiel, wenn du groß sein willst, dann sei der Kleinste, sei der Diener von allen. So, Jesus dreht einfach das Denken von Menschen komplett um. Und das ist, wovon die Bibel spricht, wenn sie vom Reich Gottes spricht. Das Reich Gottes ist ein komplett anders tickendes System. Aber solange wir nur religiöse Riten feiern, Jesus ist für unsere Sünde gestorben, er ist auferstanden und wir feiern das, toll. Aber solange wir das nur feiern und nicht wirklich verstehen, um was es geht, bleiben es religiöse Riten, die keine Kraft haben. So, was wir aber brauchen, das sind keine religiösen Riten, wir brauchen Kraft. Dieser Planet schmerzt, dieser Planet leidet, Menschen auf diesem Planeten leiden. Extremer Missbrauch ist überall zu beobachten. Und nicht umsonst ist dieser Aufschrei von der jungen Generation, freitags auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren für Klimaveränderung, für den Klimawandel, beziehungsweise gegen den Klimawandel, beziehungsweise dafür, dass Menschen dafür etwas tun, dass sich etwas ändert. Das ist ein Hilfeschrei. Egal, wie man das jetzt deuten mag, ob man das gut findet oder nicht gut, das spielt überhaupt keine Rolle. Zu erkennen ist, es ist ein Schmerzensschrei. Und ich glaube, dass wir als Christen sehr viel mehr dazu beitragen können, als wir vielleicht uns bewusst ist. Deshalb meine Frage, weißt du eigentlich, wer du wirklich bist? Richtet euch nicht nach der Denkweise der Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Diese Beispiele, wer groß sein will, der soll allen dienen. Das ist eine andere Denkweise und die muss ich erstmal lernen zu verstehen. Und das braucht einen Prozess. Es braucht eine Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Es braucht die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, auch wenn ich es nicht verstehe. Es braucht die Bereitschaft, sich darauf einlassen, auch wenn ich mich darauf eingelassen habe und ich merke, oh, es kommen Widerstände, das ist ganz komisch. Ich dachte, jetzt kommt, geht alles wie von Butter, wie von selbst, aber ist es gar nicht. Und dann brauche ich wieder die Bereitschaft, wieder mich darauf einzulassen und dran zu bleiben und zu spüren, okay, ich werde Teil von einem Prozess, der mich verändert. Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Und ich habe es in der letzten Woche uns aufgezeigt, warum Veränderung eigentlich so schwer ist. Ich fasse das kurz nochmal zusammen. Forscher, fragt mich jetzt nicht, wie die darauf kommen, sagen, dass wir zwischen 60.000 und 70.000 Gedanken denken am Tag. Manche sagen noch ein bisschen, setzen die Zahl noch ein bisschen höher an, spielt ja keine Rolle, kommt jetzt auf 10.000 mehr oder weniger nicht an. So, das ist schon mal eine ganze Menge. So, sagen wir mal so 60.000 bis 70.000 Gedanken am Tag. Der Punkt ist jetzt aber der, 90%, über 90% der Gedanken, die wir tagtäglich denken, sind nichts anderes als eine Wiederholung vom Vortag. Das heißt, wir laufen immer wieder in denselben Gedankenschleifen. Wir wiederholen eigentlich permanent die Vergangenheit. So, und wenn man das nochmal ein bisschen genauer anschaut, jeder Gedanke oder meine Gedanken führen zu bestimmten Entscheidungen. Fängt ja schon morgens an. Was frühstücke ich? Frühstücke ich überhaupt? Frühstücke ich dies? Frühstücke ich das? Frühstücke ich das, was ich jeden Tag frühstücke? Wann stehe ich auf? Stehe ich überhaupt auf? Stehe ich ein bisschen früher auf? Stehe ich ein bisschen später auf? Und. Was ziehe ich? Oh, das ist ja das größte Problem, ne? Das ziehe ich denn bloß an? Da stehen wir vor diesem Schrank, der voll mit Klamotten ist und klagen darüber, ich habe nichts zum Anziehen. Kennst du das? Ich habe nichts zum Anziehen. Gar nicht. Ja. Ständig haben wir Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen, die Gedanken führen zu Entscheidungen, die Entscheidungen führen zu bestimmten Verhaltensweisen, wie wir uns verhalten. Die Verhaltensweisen führen zu bestimmten Erfahrungen, die wir machen. Die Erfahrungen, die wir machen, führen zu bestimmten Emotionen und Gefühlslagen. Und die Gefühlslagen und die Emotionen produzieren wieder bestimmte Gedanken. Und so bist du ständig in einem Kreislauf. Und wenn du 90% deiner Gedanken sind von gestern, dann bist du in diesem Kreislauf gefangen. Ja, wir wiederholen permanent die Vergangenheit. So, was wir brauchen ist, wir brauchen eine Kraft. Wir brauchen eine Kraft, die uns da herausholt. Und das ist damit gemeint, wenn der Apostel Paulus im Römerbrief schreibt, verändert euer Denken. Verändert euch durch die Erneuerung eures Denkens, weil das Denken führt zu Entscheidungen, führt zu Verhalten, führt zu Erfahrungen, führt zu Emotionen, führt zu wieder denselben Gedanken. Und so dreht sich das Rad immer wieder im Kreis. Und so kommen solche Erfahrungen zustande wie, ja, ich müsste ja eigentlich dies und das tun. Ich müsste ja eigentlich abnehmen. Ich wollte mich ja eigentlich besser ernähren. Aber es bleibt ja meistens bei dem guten Vorsatz. Und es dreht sich immer wieder. Und jetzt weißt du warum. Weil sich dasselbe Grad immer wieder wiederholt. Und wir letztendlich jeden Tag neu die Vergangenheit wiederholen und sie irgendwie managen. So, was wir brauchen ist, was Jesus sagt, Wahrheit. Jesus sagt in Johannes 8, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr Wahrheit erkennen. Und diese Wahrheit, die wird euch frei machen. Was heißt, so viel bedeutet wie, diese Wahrheit hat eine Kraft, eine Dynamik. Und diese Kraft ist es, die euch aus diesem Kreislauf rausholt und eine Veränderung bewirkt in euch. Aber wenn ihr in meinem Wort bleibt, das heißt, wir müssen Zeit verbringen, uns mit Wahrheiten aus dem Wort Gottes zu beschäftigen. Okay? Und während wir uns mit Wahrheit aus dem Wort Gottes beschäftigen, das heißt im Wort bleiben, ob das Bilder sind, ob das Geschichten sind, egal wie, bestimmte Wahrheiten uns damit beschäftigen. Wir haben vorhin diesen Gedanken aus dem Johannesbrief gelesen. Ja, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist ein toller Gedanke. So, nimm dir mal Zeit, mehrere Tage hinweg über diesen selben Gedanken zu brüten, zu meditieren, nachzudenken. So lange darauf rumzukauen, bis du merkst, boah, da tut sich was. Da entfaltet sich was in mir. Du merkst plötzlich, wie die Kraft sich entfaltet. Und plötzlich das klappt das Bild auf und wird wirklich wie lebendig, wird wie ein Film. Und du bist plötzlich mittendrin im Film und du spürst, boah, du erfährst die Wahrheit, was es bedeutet, Das ist die Liebe, nicht, dass wir zuerst, dass wir Gott lieben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. Plötzlich erfährst du es, plötzlich spürst du es. Das Problem ist allerdings, dass viele Christen die Wahrheit eher als Konzept kennen. Ja, vielleicht hat dich schon mal jemand gefragt, ja, warst du schon mal in Nepal, da gibt es so ein bestimmtes Tal, ich sage jetzt mal XYZ, okay? Warst du schon mal dort? Ja, mit dem Finger auf der Landkarte. Ja, und viele Christen kennen christliche Wahrheiten, wie sie eine Landkarte kennen. Ja, so kannst du eine Landkarte studieren, du kannst sie ziemlich genau studieren, du kannst die Legende studieren, du kannst die Straßennamen studieren, du kannst den Verlauf von Straßen, von Höhen, aber wenn du in das Gebiet hineingehst und dort langläufst, hast du plötzlich eine Erfahrung. Und das ist der Unterschied. Und wir brauchen Christen, die nicht nur Konzepte im Kopf haben, die die Wahrheit nicht nur als Landkarte kennen, und toll diskutieren können, was denn richtiger ist und was falsch ist, sondern die diese Kraft der Erfahrung kennen, die hinter dieser Wahrheit steckt. Das ist es, was das Leben von Menschen verändert und was dich aus dieser Vergangenheitsschleife herausholen wird. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Jetzt wenden wir mal diese Gedanken auf diesen Gedanken, die Frage ein, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Woher kommt dein Denken über dich selbst? Wie ist das zustande gekommen? Wie ist das entstanden? Was du über dich selbst denkst? Die meisten denken, das, was sie über sich selber denken, das ist die ganze Wahrheit. Ist sie aber nicht. Das, was du von dir selber denkst, ist eigentlich etwas, was entstanden ist, ein Bild, fast wie ein virtuelles Bild, was entstanden ist im Laufe deines Lebens. Durch die Rückmeldung von Menschen, das Feedback, was Menschen dir gegeben haben, durch bestimmte Erfahrungen, die du gemacht hast, wie Menschen auf dich reagiert haben, wenn du dich so verhalten hast und wenn du dich anders verhalten hast, wie du Strategien entwickelst, um bestimmte Ziele zu erreichen. Im Prinzip spielt sich das ganze Leben in zwei Polen ab. Der eine Pol ist Vermeidung von Schmerz und unangenehmen Situationen. Und der andere Pol ist, wie kriege ich, was ich brauche? Lust, Freude. Fast unser ganzes Verhalten spielt sich zwischen diesen beiden Polen ab. Und die Entscheidungen, die wir treffen, die haben immer irgendwo zum Hintergrund, wie vermeide ich Schmerz, wie vermeide ich unangenehme Situationen und wie kriege ich etwas, was mir Lust gewinnt, was mir einen Gewinn verschafft, was mir gut tut. Und dazwischen entsteht unser Selbstbild. Und dieses Selbstbild ist letztendlich das, was die Bibel auch das Ego nennt. Das Ego ist eigentlich entstanden in dem Moment, als der Mensch sich für die Unabhängigkeit von Gott entschieden hat. Und plötzlich erkannten sie, dass sie nackt waren. Was ist da passiert? Ihre Selbstwahrnehmung hat sich verändert. Ihr Selbstbild hat sich verändert. Ihr Selbstbild wurde plötzlich behaftet von Mangeldenken. Ihnen fehlte etwas. Scham kam mit ins Spiel. Scham ist ein ganz wichtiger Faktor in unserem Leben, ein treibender Faktor. Hinter vielen Entscheidungen, die wir treffen, die dieser Bereich Vermeidung von unangenehmen Situationen, dahinter steckt Schamgefühle, die Angst vor Scham-Erfahrungen. Da ist das Ego entstanden. Und jetzt heißt es, sagt die Bibel, wenn jetzt jemand in Christus ist, heißt, wenn jemand in diese Verbindung mit Gott kommt, die durch Jesus Christus zustande kommen kann, dann entsteht etwas Neues. 2. Korintherbrief. Kapitel 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Wow. Für mich ist das wie immer wieder ein Satz, der mich total fesselt und herausfordert. Daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Und bitteschön, es heißt tatsächlich Schöpfung. Es heißt nicht, der ist ein neuer Mensch, sondern der ist eine neue Schöpfung. Oder anders ausgedrückt, er ist eine Neuschöpfung von Mensch. Ist jemand in Christus, ist er eine Neuschöpfung von Mensch. Ich mache mir ja manchmal den Spaß, und manche kennen das hier, manche Freunde, manche Mitarbeiter, dass ich dann sage, der heilige Valentin. Ja? Und dann zucken sie zusammen, ich bin doch nicht heilig. Und dann denke ich mir, ja, genau. Da muss was in unserem Denken passieren. Was prägt denn dein Bewusstsein über dich selbst? Wenn 90% deiner Gedanken Wiederholungen sind von der Vergangenheit und 90% deiner Gedanken dein Selbstbild prägen, was macht das denn mit dir? Was macht das mit deinem Bild von dir selbst? Und wenn Bilder etwas sind, was uns steuert, was uns antreibt, unser Gehirn wird angetrieben von inneren Bildern. Und diese inneren Bilder, da entstehen wieder diese Gedanken und Entscheidungen und Erfahrungen und Emotionen und dieser Kreislauf. So, wenn dein Selbstbild einfach nur von deinen Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast, geprägt ist, was macht es mit dir? Es schränkt dich ein. Es begrenzt dich. Es hält dich in einem Gefängnis. Es ist ungefähr so, wie viele kennen dieses Beispiel davon, wie man Arbeitselefanten trainiert, in Indien zum Beispiel. Ja, schon mal gehört? Ja, ne? Ist eigentlich ganz einfach. Diese Riesenkolosse, das ist immer die Frage, wie steuert man so einen Riesenkoloss, der so eine Kraft hat, so eine Wucht, so eine Gewalt hat. Und was die einfach machen ist, die legen dem kleinen Babyelefanten die Kette an den Fuß. Die Kette hat eine bestimmte Länge und dann wird einfach ein Pflock eingeschlagen, sodass der Elefant sich immer nur in dem Kreis bewegen kann, wie die Kette es ihm ermöglicht. Irgendwann, der junge Elefant soweit ist, nehmen sie die Kette ab. Und da Elefanten ja ein sehr gutes Gedächtnis haben, ist die Erfahrung der Begrenzung von dem Radius, in dem sie sich bewegen können, tief in ihrem Bewusstsein eingeprägt. Und was machen sie? Sie bewegen sich tatsächlich nur noch in diesem Radius. Und ich muss sie nicht mehr fesseln. So kontrolliert man ein gewaltiges Lebewesen voller Kraft. Und es sind genau diese Erfahrungen, diese Überzeugungen, die entstanden sind, Schlussfolgerungen über dich, über dein Leben, durch deine Erfahrungen, die du ausgewertet hast, die dich so gefangen halten wie diesen Elefanten. Es sind diese Überzeugungen über dich selbst, die dich steuern, die dein Verhalten steuern, die dazu führen, dass du dein Potenzial, was Gott in dich hineingelegt hat, nie auslebst, sondern immer wieder in diesem Kreis läufst. In dir ist ein Adlerherz. Und Christen bewegen sich oft wie Adler im Hühnerstall. Kannst du dir vorstellen, ein Adler, der rumläuft wie ein Huhn? Gackert rum, eiert rum, bewegt sich kaum. ist ständig im Streit um das nächste Korn mit den anderen. Ein Adler, der einen Hühnerstall lebt. Was für ein Hühnerleben. Wenn er doch endlich mal erkennen dürfte, dass er überhaupt nicht dahin gehört, dass er eigentlich ein Adler ist und dass ihm was ganz anderes zusteht. Und immer wieder legt er in diesem Kreis, in dem Hühnerstall, und bewegt sich nicht darüber hinaus. Und weißt du, so geht es dir und mir, wenn uns nicht wirklich klar ist, wenn wir diese Kraft der Offenbarung von Wahrheit nicht haben, darüber, wer wir eigentlich wirklich sind. Und dass dann Sachen schwierig sind zu verwirklichen, das ist klar, weil wir arbeiten mit Hühnerkraft statt mit Adlerkraft. Wenn wir in unsere Adlerkraft hineinkommen können, dann wären ganz andere Dinge möglich. Und das ist übrigens ein wichtiges Prinzip. Zu dem wichtigen Prinzip gehört, wenn ich etwas entdecken will, gehören Grenzerfahrungen dazu. Die Erfahrung einer Grenze, die anfängt zu schmerzen, wenn ich merke, was mache ich hier eigentlich als Adler im Hühnerstall? Und irgendwo diese Ahnung in mir lebt, irgendwie passe ich nicht hierhin, irgendwie passt das nicht zu mir. Aber wir sind ja talentiert da drin, uns anzupassen. Also passen wir uns dann wieder an. Da gab es mal so einen Moment, da flackerte in uns etwas auf, so das Licht einer Hoffnung. Mensch, das Leben könnte doch eigentlich ganz anders sein. Und dann kommt wieder irgendjemand, haut dir eine über die Rübe und sagt, nimm deinen Platz ein im System. Und du kuschst wieder und nimmst wieder deinen Platz ein im System. Und irgendwann stirbt was in dir. Nämlich dein Wissen um deine wahre Identität. Manchmal helfen tatsächlich Grenzerfahrungen, wenn du spürst, boah, hier bin ich an der Grenze. Und wenn du wach bleibst und nicht zurückschreckst, dir nicht eine über die Rübe hauen lässt, nach mit dem Motto, geh mal, nimm wieder deinen Platz einnehmen im System, sondern da stehen bleibst und sagst, Moment mal, ist diese Grenze hier überhaupt echt? Was ist eigentlich jenseits dieser Grenze? Was ist eigentlich jenseits von dem Hühnerstall? Ich kann sehen, dass da hinten was anderes ist, aber ich kann es nicht erfahren, ich kann es nicht erleben. Und kannst du das spüren? Kannst du diese Sehnsucht in dir spüren? Du siehst, da ist was am Horizont. Und dieses, was du siehst, weckt Hoffnung in dir, weckt eine Freude in dir, weckt Neugier in dir. Aber es ist zu schwer, diese Spannung auszuhalten zwischen dem, was du da ahnst, was da hinten sein könnte, und was dem, was du vielleicht in deinem Alltag erlebst und wie du dich erlebst. Aber gerade dann brauchst du die Bereitschaft, in diesem Schmerz und diesem Feuer stehen zu bleiben und zu gucken, Moment mal, vielleicht ist ja doch was dahinter an dem Horizont. Was meinst du, warum Jesus seine Jünger immer wieder in Situationen hineingebracht hat, wo sie an Grenzen stießen? Ich habe mich manchmal gefragt, als Jesus da auf dem Wasser spaziert ist, die Jünger in diesem Boot waren, Und die waren ja, die hatten die Hosen voll. Und dann als die eine Situation, wo dann Petrus sagte, also Jesus, wenn du das bist, dann ruf mich, zu dir zu kommen. Und der Kerl steigt aus dem Boot. Hey, meine Güte, weißt du denn nicht, dass sowas nicht geht? Sowas darf man doch nicht machen, das geht doch nicht, das darfst du nicht, das geht doch nicht. Und geh schön wieder zurück in dein Boot. Nein, 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 er lässt sich nicht einschränken, sondern er traut sich. Er traut sich, er sieht Jesus, er sieht die Bootskante, er sieht die Jünger, die wahrscheinlich schon gesagt haben, bist du bekloppt? Was hast du vor? Was willst du machen? Aber er hört nicht drauf. Die Sehnsucht zieht ihn. Die Sehnsucht zieht ihn. Und er tut's. Ein Schritt draußen. Noch ein Schritt draußen. Und er geht auf Jesus zu. Was für eine verrückte Erfahrung. Hey, das ist das Leben, was Gott für dich bereithält. Das Leben, was Gott für dich bereithält, ist jenseits deiner Komfort- und Sicherheitszone. Und es braucht den Mut, dass du dich darauf einlässt, dich auf etwas einlässt, was du glaubst, was normalerweise nicht trägt in deinem Leben. Aber weil Gott da ist, weil Jesus da ist, weil diese Sehnsucht dich zieht, diese Sehnsucht, Größe zu erfahren, was anderes zu erfahren, der Adler in dir, dem es einfach aus der Tiefe heraus schreit, ja, da ist das, wo ich hingehöre. Und in dem Moment, als er realisiert, Wasser, ich auf Wasser, Wind, und sein Blick war weg von Jesus. Was passierte? Blub, 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 blub. Was sagt Jesus? Na, siehst du doch, habe ich dir doch gleich gesagt. Jetzt weißt du endlich, dass das nicht funktioniert. Nein, macht Jesus nicht. Er begegnet ihm, holt ihn hoch, holt ihn raus und geht mit zu ihm zusammen zurück zum Boot. Das sind die Erfahrungen, die wir brauchen. Das ist damit gemeint, wenn wir sagen, Gott von Gott veränderte Menschen verändern die Welt. Du bist eine Neuschöpfung von Mensch, in dir ist etwas Neues entstanden. Und das gucken wir uns schnell noch an. Ich möchte dich einfach ermutigen. Es gibt eine größere, eine stärkere, eine lebendigere Version deiner selbst. Und die ist bereit und die wartet darauf, entdeckt zu werden von dir, gelebt zu werden von dir. Das ist diese Sehnsucht. Diese Sehnsucht, da ist etwas, was größer ist. Und in der Tat, du bist größer, als du denkst. Du bist nämlich Christus in dir, eine neue Schöpfung. Und Paulus, der beschreibt das, er sagt, ich lebe, aber nicht ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein Mysterium, das ist ein Geheimnis, was das ist. Aber das Geheimnis genau beschreibt dieses Wunder der Neuschöpfung. Du bist nicht einfach nur der Fritz, der Frank, die Elke. Du bist nicht einfach irgendjemand der Vergangenheit. Du bist nicht einfach nur jemand, der jetzt gerettet ist und in den Himmel kommt. Du bist eine Neuschöpfung von Mensch. Eine ganz neue Menschenart, möchte ich mal fast sagen, um das deutlich zu machen, um was es geht. Eine Neuschöpfung von Mensch. Und was diese Neuschöpfung von Mensch ausmacht, ist Christus. Ich lebe aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, und sich dessen mal bewusst zu werden, ich lebe, aber nicht ich selbst, Christus lebt in mir. So, wenn du das nächste Mal in den Spiegel schaust, mach dir mal bewusst, ich lebe aber nicht ich, Christus lebt in mir. Was du über dich selber denkst, ist es Teil von deinem Bewusstsein, dass du lebst, aber nicht du allein, sondern Christus in dir? Gehen wir noch einen Schritt tiefer. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist unter den Nationen. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es ist ein Geheimnis. Diese Neuschöpfung ist ein Geheimnis, was viele Menschen einfach nicht verstehen. Und solange du nur Teil von christlich, egal wie christlich die Riten sind, solange du da Teil von bist und nicht dieses Bewusstsein in dir weckt, passiert gar nichts. Wir müssen dieses Geheimnis entdecken, dieses Geheimnis ausgraben, verstehen. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Vielleicht denkst du, die Hoffnung der Herrlichkeit ja nach dem Tod. Nein! Was ist Gottes Absicht? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wo? Gott hat einen Plan, diese Erde zu verändern. Dieser Planet braucht Heilung. Im Römerbrief Kapitel 8 heißt es, dass die ganze Schöpfung sehnt sich danach, wartet darauf, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Die Söhne Gottes, was damit gemeint ist, ist genau diese Neuschöpfung von Menschen, die aufstehen und verstehen, ich bin nicht einfach nur ich allein mit meiner Geschichte, sondern in mich hinein ist eine neue Geschichte gekommen, ein neues Leben. Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, dass das Leben Gottes sich ausbreiten kann in mir und durch mich. Christus in euch. Ich setze noch einen drauf. Im Kolosserbrief, auch im ersten Kapitel, Kapitel 1, Vers 19. Ja, Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Moment mal, nochmal. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen, in Christus. So, das heißt, in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Und wo ist Christus? Christus in dir. Christus, in dem die ganze Fülle des Wesens Gottes ist, dieser Christus mit der ganzen Fülle des Wesens Gottes ist in dir. Was macht das, wenn wir jetzt sehen, Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit, dass Heilung geschehen kann auf diesem Planeten, dass Veränderung geschehen kann. Und ich möchte uns heute Morgen einfach einladen. Einladen, einfach das ganz neu zu entdecken. Diese Größe Gottes in dir, die sich verschmolzen hat zu einem neuen Leben. Jesus war der Prototyp. Jesus war der Prototyp. Manche lästern darüber, ja, wie kann denn eine Jungfrau schwanger werden? Unmöglich. Ja, menschlich, materiell menschlich gesehen, besteht da nicht allzu viele Chancen, dass eine Jungfrau schwanger wird. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und genauso wie Jesus geboren wurde, Mensch und Gott zugleich. Eine menschliche Natur, beigesteuert von Maria, und die göttliche Natur, gezeugt von Gott. Und genau dasselbe ist in dir, Gott und Mensch zugleich. Und das gilt es zu entdecken, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, der Christus, in dem die ganze Fülle Gottes leibhaftig lebt. Und ich wünsche mir so ein Wachrütteln. Ich wünsche mir ganz viele Aha-Erlebnisse, wo wir merken, boah, was für eine Kraft, was für eine gewaltig kraftvolle Wahrheit. Und ich glaube von ganzem Herzen, wenn diese Wahrheit wirklich unsere Herzen erreicht, in dem Sinne, wie Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr Wahrheit erkennen. Und diese Wahrheit, nicht die Erkenntnis von dem Konzept wie auf der Landkarte, sondern die Erfahrung, wow, das allein kann eine Revolution hervorbringen. So, lass uns heute Morgen einfach damit zu Gott gehen und sagen, Gott, Du willst gelebt werden. Deine Natur, dein Wesen will gelebt werden. Und dass wir uns heute Morgen ganz neu darauf einlassen und sagen, Gott, ich bringe mein ganzes Selbstbild, mein Denken über mich selber, ich bringe es dir. Und dass wir einfach, schlicht und einfach Gott bitten, Gott, offenbare du uns die Tiefe und die Kraft dieser Wahrheit. Offenbare uns die Kraft dieser Wahrheit, dass wir in Wirklichkeit wie Adler im Hühnerstall sind. Die auf den Herrn harren. Die werden auffahren mit Flügeln wie Adler. Und harren bedeutet nichts Einfaches als sich einlassen, warten, still sein. Deshalb möchte ich uns heute Morgen einladen, sei still und erkenn, dass ich Gott bin. Sei still und erkenne, Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Sei still und sprich es mal für dich aus, im Stillen, Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Gott, öffne mir die Augen für die Größe deines Lebens und deines Wesens in mir und dass da etwas völlig, absolut Neues entstanden ist. Herr Jesus Christus, wir kommen jetzt zu dir. Und wir schauen auf dich. Wir schauen auf dich, von dem dein Wort sagt, du bist der Anfänger und zum Zielbringer des Glaubens. Und ich bitte dich, dass du uns die gewaltige Kraft dieser Wahrheit offenbar machst, lebendig machst. Dass wir mehr und mehr in die Kraft und die Schönheit und die Leidenschaft und die Dynamik dieser Wahrheit hineinwachsen. Dass wir verstehen, dass wir eine ganz neue Identität in dir und durch dich haben. Dass wir als Adler uns erheben in die Lüfte, getragen von der Kraft der Auferstehung, getragen von der Kraft des Geistes. Und wir zu Menschen werden, die Veränderung in diese Welt hineinbringen. Weil von Gott veränderte Menschen verändern diese Welt. Danke dafür. Und ich möchte dich jetzt nochmal einladen, und dass du einfach betest, Gott, ich öffne dir mein Herz. Sprich es für dich aus. Gott, ich öffne dir mein Herz. Ich bringe dir jetzt mein Versagen. Ich bringe dir all meine Scham. Ich bringe dir all meine Ängste. Ich bringe dir all meine Sorgen, irgendwas falsch machen zu können und bloß weil ich Dinge falsch mache, weil ich so ungenügend bin, nicht erreiche, was ich tun soll. Ich lege das jetzt ab vor dir. Und ich schaue auf Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, die Fülle des Wesens Gottes in mir. Danke dafür, Gott. Doch gerade dann, wenn du diese Art der persönlichen Beziehung mit Gott nicht kennst, ich möchte dich ganz dringend umwerben, ganz warm und gleichzeitig dringend umwerben. Verlasse diesen Augenblick nicht, ohne dass du Gott dein Herz geöffnet hast. Und es ist gar nicht viel, was du tun musst. Es ist einfach nur, dass du sagst, Gott, ich öffne dir mein Herz. Und wenn du richtig mutig bist und wirklich Sehnsucht hast, Gott kennenzulernen, dann sag ihm das. Dann sag ihm, Gott, ich öffne dir mein Herz bitte komm in mein Herz, komm in mein Leben, denn ich möchte dich kennenlernen und möchte mit dir verbunden sein. Und wenn du ihm noch dankst für die Versöhnung durch das Kreuz, dann kriegt das richtig Kraft. Und du wirst sehen, dein Leben wird nicht mehr dasselbe sein. Weil Gott liebt dich leidenschaftlich. Und die Erlösung will genau den Christus in dir freisetzen. Amen.